Servus und herzlich willkommen zur inzwischen schon 9. Folge der Norona News. Ich bin Leonie Daumer.
Ich bin Bruni Waldmann.
Und wir reden auch diese Woche wieder darüber, was sich in der Nachrichtenwelt so außerhalb der ganzen Corona News getan hat.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Zum Beispiel, dass Diskriminierung immer noch ein Teil des Alltags vieler Menschen hier in Deutschland ist und deswegen hat die Antidiskriminierungsstelle in Deutschland den Jahresbericht herausgebracht und über den sprechen wir heute.
Damals in der Schule weiß ich noch ziemlich genau, was wir über Kolonialismus gelernt haben. Wir haben ein paar Karikaturen aus dem 20. Jahrhundert angeschaut, eine Karte, in der wie bei Memory jedes afrikanische Land einer europäischen Kolonialmacht zugeordnet war. Und dann haben wir aufgeschrieben, dass Deutschland den Kolonialismus so gut wie verpasst hat und mit der afrikanischen Geschichte relativ wenig zu tun hat. Dieses Narrativ verliert aber gerade jetzt im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung immer mehr seine Wirkung. Deshalb schauen wir uns heute die Spuren der Kolonialgeschichte in Deutschland mal genauer an und fragen Hamado Dipama vom Ausländerbeirat der Stadt München, was das mit dem Alltagsrassismus in Deutschland zu tun hat. Letzten Mittwoch, da war ich tatsächlich genau hier im Sender bei M94.5 und habe gearbeitet. Da sind die Nachrichten reingeprasselt von einem Auto, das in eine Menschengruppe gefahren ist und noch irgendwas mit einer Prügelei. Und wie das immer so ist, wenn solche neuen Nachrichten reinkommen, gerade wenn es lokal ist, war bei uns auch in der Redaktion die Aufregung tatsächlich ziemlich groß. Es war fast wieder so ein bisschen das Gefühl da, wie damals bei dem Amoklauf im Münchner Olympiazentrum, im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Deswegen war die Erleichterung dann letztendlich am Mittwochabend sehr groß, als natürlich nichts weiter passiert ist zum Glück und auch die Polizei ja keine weitere Warnung ausgesprochen hat. Trotzdem war das, denke ich, für alle Münchner ein ganz schöner Schock letzten Mittwoch. Was ist da eigentlich nochmal genau passiert?
Ja, das Ganze ist am frühen Nachmittag passiert. Da wurde eine Gruppe von 3 Männern überfallen und davon einer schwer mit dem Messer verletzt. Da ist ein schwarzer Kleintransporter in diese Männergruppe reingefahren. Und die Männer, die wurden ins Krankenhaus gebracht und sie sind inzwischen auch wieder soweit stabil und draußen. Und das Ganze war halt, wie gesagt, ein ziemlich großer Polizeieinsatz. Deswegen war auch der ganze Münchner Norden gesperrt. Laut Angaben waren ca. 80 Beamte und ein Hubschrauber im Einsatz.
Und weiß man inzwischen mehr über die Hintergründe, weil das war ja ein ganz schön großer Act und ziemlich lange sind wir ja alle im Dunkeln getappt, was da eigentlich genau gerade passiert ist.
Mhm. Der attackierte Mann, der gehörte zu einer Rockerbande, nämlich den Black Jackets. Und der hat in der Vergangenheit die Hells Angels-Mitglieder hier in München in einem Schnellrestaurant angegriffen, also 2 der Mitglieder davon. Und deshalb sind sich die Ermittler nicht wirklich sicher, ob es sich um Rockerkriminalität oder um herkömmliche, in Anführungszeichen, Kriminalität handelt. Also da ist man noch ganz unsicher.
Rockerkriminalität oder herkömmliche Kriminalität, das sind wieder solche deutschen Bürokratiewörter irgendwie. Gibt es denn da überhaupt einen Unterschied, ob die Tat so oder so kriminell ist?
Ja, der Täter bei der Rockerkriminalität gehört eben zu einer Rockerbande und die Tat muss da einen Zusammenhang haben. Also das muss dann im Sinne der Bande geschehen sein, entweder aus Solidarität oder aus Rache oder irgendwas anderem. Und da geht's jetzt nicht nur um Klicken, die halt gerne in der Lederjacke auf dem Motorrad rumfahren, sondern zum Teil halt richtige kriminelle Gruppen.
Was ist da dann der Unterschied?
Ja, es gibt einige Mitglieder, die in solchen Motorradclubs kriminelle Dinge machen, aber das ist halt nicht das Hauptmotiv dieser herkömmlichen Motorradclubs. Und dann gibt es noch die sogenannten Outlaw Motorcycle Gangs. Das sind, die nennt man auch Einprozenter. Und die definieren sich als Gesetzlose und begehen oft Delikte wie Rauschgifthandel oder Körperverletzung oder ähnliches.
Das klingt ja jetzt halt gerade im Vergleich zu jetzt, keine Ahnung, den USA zum Beispiel noch ziemlich überschaubar, finde ich. Prinzipiell wusste ich überhaupt nicht, dass Rockerkriminalität in Deutschland überhaupt so ein großes Problem ist, schon gar nicht bei uns in München. Aber warum ist es denn so, dass es gerade in München so ein großes Problem ist?
Ja, es ist, es kommt auf den ersten Blick überschaubar rüber, aber eigentlich ist es ziemlich unüberschaubar. Nämlich gibt es neben diesen 1%ern auch ganz viele andere Motorradclubs, die Rocker ähnlich sind. Und diese Banden, die sind genauso kriminell und sie unterscheiden sich von den 1%ern dadurch, dass sie bei diesen 1%ern nicht dabei sind, aber genauso kriminell handeln. Also die können dann mit diesen Gruppen sympathisieren, sich zu denen dazugesellen oder auch anfeinden, je nachdem. Der einzige Unterschied ist, man hat diesen eigenen kleinen Mini-Auswärtsclub gegründet, weil man sich mit der anderen Gruppe nicht identifizieren wollte, weil man da keinen eigenen Vorteil hatte. Zum Beispiel bei dem Beitritt, da kann es sein, dass die Rocker Dinge machen müssen, wie zum Beispiel das Haus des Klickenführers putzen oder so. Und das sind ja doch ziemlich, fast schon entwürdigende Dinge, unangenehme Dinge, die man machen muss, um in diesen Rocker-Clan zu sein. Und dann kann man genauso gut selbst diesen Rocker-Club erstellen, gründen, was auch immer, der außerhalb ist, der die gleiche Ästhetik hat, dieses gleiche einschüchternde Auftreten. Und im Endeffekt ist es dann so mit den Rockerbanden, dass es wie ein Fleckerlteppich ist. Also es gibt einige große Flecken an diese 1%er-Clubs, die die Farbe angeben in diesem Fleckerlteppich. Und rundherum sind so viele kleine Flecken, die oft anders ausschauen, oft kleine farbige Fleckchen übernehmen, Sprenkler drin haben oder ganz anders aussehen. Also das ist wie ein kunterbunter Fleckerlteppich, wo man halt nicht mehr durchsieht, wo wer offensichtlich dazugehört.
Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, an viel inklusive mir vorbeigeht, dass es da überhaupt diese so eine Diversität an Banden gibt. Ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was es denn bei uns in Bayern, in München für Banden gibt, außer jetzt den absoluten Klassiker, die Hells Angels. Das ist, glaube ich, so diese Vorzeige-Rockerbande von jedem, der nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat.
Mhm. Ja, es ist halt tatsächlich so, dass es wirklich nicht mehr sichtbar ist. Es gibt schon einige große Gruppen hier in München, von denen man weiß, dass da einige, jeweils eine Handvoll Rocker da sind. Das wären die Hells Angels, die du gemeint hast, die Banditos, Trust, Gremium, Black Jackets und United Tribunes. Im Raum München sind es insgesamt nur 300 Rocker, von denen man wirklich weiß, dass es sie hier gibt. In Bayern sind es ungefähr 5-mal so viel. Man spricht von 1500 Männern in der Szene. Männern, keine Frauen. Und deswegen, weil es ja doch relativ wenig ist, also 1500 ist, glaube ich, gerade mal so eine Mini-Gemeinde, so ein Mini-Kuhdorf, da gibt es keine Rockerkriege, weil diese Rockerbandenkriege, die entstehen halt oft da, wo Grenzen aneinander geraten, wo man wirklich konkurriert um ein Gebiet. Und bei uns hat es die Polizei halt wirklich noch im Griff und das ist dann doch noch überschaubar. Meistens ist es so, dass sich die Gruppen auf Orte konzentrieren, in denen eben Drogenhandel oder Prostitution sehr verbreitet sind, eben weil sie dort diese kriminalen Handlungen wie Rauschgifthandel oder Ähnliches besser machen können, besser vollziehen können.
Da ist dann wahrscheinlich das Vorzeigebeispiel das Nachtleben in St. Pauli, mhm, oder?
Ja, genau. Und eben auf solche Gebiete konzentrieren sich die Rocker. Und dort, wo sie halt aneinander grenzen, aneinander stoßen, wo es dann Konflikte um ein Gebiet gibt, in dem eben so ein Rocker-Flickerl, kann man sagen, entsteht, da finden solche Rocker-Bandenkriege statt. Aber bei uns in München oder in Oberbayern oder in Bayern generell ist es halt einfach so, dass es viel zu wenige sind, dass solche Konflikte stattfinden.
Spätestens ja seit den aktuellen Black Lives Matter Protesten, wo immer mehr People of Color anfangen, über ihre Erfahrungen offen und öffentlich, vor allem öffentlichkeitswirksam, über ihre Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung im Alltag zu sprechen, wird immer mehr Menschen immer klarer, dass Diskriminierung für Menschen auch in Deutschland absoluter Alltag ist. Und dem entspricht auch der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle in Deutschland, also der Jahresbericht über das vergangene Jahr 2019. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland verzeichnet nämlich einen Anstieg der Diskriminierung. Das ist in dem Sinne natürlich auch eine interessante Erkenntnis, weil im Zuge der Black Lives Matter-Proteste ja auch immer wieder darauf hingewiesen wird und immer wieder darüber gesprochen wird, dass das Thema nur jetzt Aufmerksamkeit bekommt, aber natürlich schon viel, viel länger bestanden hat. Und dem entspricht jetzt natürlich ein Stück weit auch dieser Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Die Frage, die sich da halt stellt, ist, wie misst man denn Diskriminierung?
Das ist natürlich absolut irgendwie schwierig zu sagen, wenn man sagt, ein Anstieg der Diskriminierung. Klar stellt sich dann die Frage, wie will man das überhaupt messen? Und es ist tatsächlich auch nicht so ganz hundertprozentig aussagekräftig. Die Antidiskriminierungsstelle misst Diskriminierung nämlich an der Zahl der Beratungsanfragen wegen Diskriminierung. Diese Art von Jahresbericht gibt es so tatsächlich auch erst seit letztem Jahr. Davor gingen solche Berichte immer nur an die Bundesregierung und auch nicht ganz so regelmäßig. Auch jetzt, wie auch schon vorhin angesprochen, es ja darum geht, dass man mehr über diese Thematik spricht, diese Thematik mehr öffentlich machen will, wurde eben jetzt hat für das letzte Jahr der Jahresbericht veröffentlicht. Natürlich muss man dazu eben sagen, die Frage, wie misst man Diskriminierung, ist natürlich zu beantworten, man kann das nicht zu 100% sagen, weil auch wenn man die Zahl misst an der Anzahl der Beratungsanfragen, muss man dazu ja natürlich noch sagen, nicht jeder, der diskriminiert wird, geht ausgerechnet zur Antidiskriminierungsstelle in Deutschland, sondern vielleicht zu anderen Beratungsstellen und manche gehen natürlich auch direkt zu Anwälten. Dennoch ist natürlich die klare Tendenz zu erkennen, dass Diskriminierung ansteigt. Jetzt hat im Falle dieses Jahresberichts im Vergleich zu 2018 sogar um 3,6%. Wir haben jetzt gerade am Anfang über Rassismus vor allem geredet. Es gibt aber natürlich verschiedene Arten von Diskriminierung und das wird in dieser Statistik auch berücksichtigt. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, ist es natürlich trotzdem, deswegen sprechen wir ja auch so viel wegen Rassismus oder beziehungsweise die ethnische Herkunft der Hauptgrund für Diskriminierung. Dann kommt das Geschlecht, dann kommt eine Behinderung, das Lebensalter, gefolgt von der Religion, gefolgt von der sexuellen Identität und am wenigsten häufig werden laut des Jahresberichts Menschen für ihre Weltanschauung diskriminiert. Auch da muss man wieder sagen, sind nicht alle Formen der Diskriminierung berücksichtigt. Jetzt nur, um ein Beispiel zu nennen, soziale Diskriminierung ist da natürlich nicht mit einbezogen, aber es gibt auf jeden Fall schon mal einen groben Überblick über die Arten von Diskriminierung, die Menschen in Deutschland erfahren und vor allem auch in welcher Quantität. Wenn man sich dann auch noch anschaut, in welchen Bereichen diese Diskriminierung ganz besonders erscheint, dann erscheint sie ganz besonders im Bereich der Berufs- und Jobsuche, nämlich 36% der Anfragen, und das ist dann die Mehrheit, ist bezogen auf die Berufs- und Jobsuche der Betroffenen. Das heißt, dass sie Diskriminierung erfahren haben bei dem Versuch, einen Beruf zu finden und dann möglicherweise etwas nicht bekommen haben aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft und so weiter.
Der kommissarische Leiter Bernhard Franke, der sagt dazu, dass Deutschland ein anhaltendes Problem mit rassistischer Diskriminierung hat und Betroffene oft gar nicht konsequent genug bei der Rechtsdurchsetzung unterstützt werden. Das heißt, wenn sowas passiert, dann erfahren die Opfer oft gar nicht wirklich die Unterstützung, dass sie aus dieser Diskriminierung rauskommen. Natürlich muss man da auch sagen, größere Bekanntheit der Behörde und höhere Bereitschaft von Menschen, sich überhaupt gegen Diskriminierung zu wehren, das lässt halt die Zahlen ebenfalls ansteigen.
Trotzdem ist natürlich der Trend zu verzeichnen und deshalb fordert die Antidiskriminierungsstelle auch eine Verbesserung der Hilfsangebote. Momentan ist die Stelle nämlich nur für die juristische Erstberatung zuständig und ab dann sind die Betroffenen dann mehr oder weniger wieder sich selbst überlassen. Die Antidiskriminierungsstelle fordert deswegen, dass sie die Betroffenen auch durch die Gerichtsverfahren begleiten dürfen, weil das ist natürlich der Punkt, wo es überhaupt erst anfängt, spannend zu werden und wo man vielleicht gerade erst ganz besonders Hilfe braucht, wenn man gerade dabei ist, ein Gerichtsverfahren wegen Diskriminierung zu führen. Außerdem fordert die Antidiskriminierungsstelle eine unabhängige Beschwerdestelle für Diskriminierung durch die Polizei. Da gibt es auch schon Vorbilder dafür, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, also das wäre jetzt kein Novum. Außerdem fordert die Stelle ein Landesantidiskriminierungsgesetz, wie es das schon in Berlin gibt. Das heißt, dass auch in der Landesverfassung verankert ist das Verbot von Diskriminierung und dass somit quasi ein Beschwerdeweg eröffnet wird im Falle einer Diskriminierung durch Polizei oder im Bildungsbereich, dass es den Betroffenen quasi leichter wird, an Schadensersatz etc. zu kommen.
Das klingt so, als hätte die Antidiskriminierungsstelle vor, Druck zu machen. Und das ist auch eigentlich ihre Aufgabe. Sie ist 2006 gemäß EU-Vorschrift dafür gegründet worden. Sie soll nämlich Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz überprüfen. Nur dazu als Hintergrundinfo, in Deutschland ist das Antidiskriminierungsgesetz eigentlich viel sachter ausgelegt als in anderen Ländern. Das heißt, hier wird die Diskriminierung gar nicht so sehr gefahndet oder geahndet wie an anderen Orten. Wie man sieht, kann die Antidiskriminierungsstelle nur fordern. Sie selbst hat wenig Macht und ihr Mandat endet halt jeweils mit der Legislaturperiode des Bundestags. Und seit 2 Jahren ist sie eigentlich nur kommissarisch besetzt.
Das heißt, die Befugnis, wichtige und große Sachen jetzt aktuell tatsächlich zu ändern, hat die Antidiskriminierungsstelle nicht. Aber der Jahresbericht trifft natürlich genau den Trend, der ja momentan zu verzeichnen ist, dass man einfach angefangen hat, mehr über Diskriminierung im Alltag zu reden und eben auch mehr über Möglichkeiten dieser Diskriminierung irgendwie dagegen zu wirken. Und da hat die Antidiskriminierungsstelle in Deutschland zumindest auf sich bezogen ja schon einige Ideen geäußert. Es ist der 7. Juni 2020. Wie in so vielen anderen Städten ja auch, findet im englischen Bristol eine Black Lives Matter Demo statt. Doch nur beim Demonstrieren soll es heute nicht bleiben. DemonstrantInnen ziehen eine Schlinge um den Hals der Statue von Edward Colston und bringen sie zu Fall. Colston war während der Kolonialzeit an der Versklavung von mehr als 80.000 Menschen beteiligt und stand aber dennoch bis zu diesem 7. Juni 2020 als Statue in der Bristoler Innenstadt. Unter Jubelschreien schleppen die DemonstrantInnen die Bronzestatue zum Hafen, wo sie sie im Fluss versenken.
Diese Aktion hat erstmals wieder aufmerksam gemacht auf ein Problem, das Interessensverbände schon seit Ewigkeiten zu bekämpfen versuchen. Weltweit gibt es immer noch zahlreiche Statuen und Straßennamen, die heroisch an die Kolonialzeit erinnern. In München haben die Grünen 2003 eine Debatte zur Entkolonialisierung der Münchner Straßennamen angestoßen. Dabei waren sie teils erfolgreich. Die Von-Trotha-Straße in Trudering, die wurde umbenannt. Der Generalleutnant von Lothar von Trotha, der hieß wirklich so, gilt als verantwortlich für den Genozid an den Herero 1904. Und die wurde dann umbenannt in die Herero-Straße, um quasi nicht mehr diesen Von Trotha zu heroisieren, sondern an die Herero zu gedenken. Aber immer noch gibt's die Lüderitzer Straße. Der Adolf Lüderitz, der betrug 1884 einheimische Vorbesitzer um ein riesiges Gebiet im heutigen Namibia und war ein wichtiger Akteur des deutschen Kolonialismus. Oder es gibt auch in München noch eine Moorstraße.
Man kann also schon durchaus sagen, dass gerade im Vergleich zur deutschen NS-Vergangenheit die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit relativ wenig Einzug in der öffentlichen Debatte findet. Es hält sich irgendwie die Erzählung, dass Deutschland kaum etwas mit der kolonialen Geschichte, vor allem Afrikas, zu tun hat, selbst kaum Kolonien besessen hat und deswegen damit wenig zu tun hat. Warum diese Erzählung so aber nicht richtig ist, das hat uns Politikreporterin Paula Lochte in 100 Sekunden zusammengefasst.
Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
deutsche Kolonialgeschichte. Die koloniale Vergangenheit Deutschlands beginnt bereits im 16. Jahrhundert. Damals beteiligten sich vor allem deutsche Handelsfamilien, wie die Fugger und Welser, aktiv am transatlantischen Sklavenhandel. Ein Jahrhundert später wurden dann auf Wunsch des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg die ersten brandenburgisch-preußischen Kolonien gegründet. Ausgangspunkt war zum einen die Festung Großfriedrichsburg an der heutigen Küste von Ghana und zum anderen die karibische Insel St. Thomas. Die preußische Handelskompanie verdiente Geld mit Elfenbein, Gummi und Gold, vor allem aber mit Sklaven. Schätzungen zufolge verschleppte die Kompanie über 17.000 Menschen vom afrikanischen Kontinent in die Karibik. Auch in den Folgejahren dehnte das Deutsche Kaiserreich seine koloniale Macht weiter aus. 1914 besaß Deutschland, nach Frankreich und Großbritannien, das flächenmäßig drittgrößte Kolonialreich. Dazu gehörten unter anderem das heutige Namibia, Tansania, Togo und Kamerun. Mit Ende des Ersten Weltkriegs und Abschluss des Versailler Vertrags musste Deutschland seine Kolonien abtreten. Bis heute haben die Deutschen ihre Kolonialgeschichte nie offiziell aufgearbeitet. Auch an die Verbrechen dieser Zeit wird kaum erinnert. Nicht einmal an eines der größten Kolonialverbrechen, den Völkermord an den Nama und Herero, zwei Völker im heutigen Namibia. Erst 2015 wurde der Genozid vom Auswärtigen Amt als solcher bezeichnet und anerkannt.
Hamado Dipama kam vor 18 Jahren als Flüchtling aus Burkina Faso nach Deutschland und er ist in München hier aktiv, im Ausländerbeirat und im Bayerischen Flüchtlingsrat. Und für ihn sind Hassmails oder Drohungen, die er wegen seinem Engagement bekommt, eigentlich keine Seltenheit mehr. Mit ihm sprechen wir jetzt heute über dieses unglaublich wichtige Thema Kolonialismus in Deutschland.
Herr Dipama, die Bilder von den Protesten in Bristol in Großbritannien, die sind ja ganz schön um die Welt gegangen, wie diese Statue von einem ehemaligen englischen Kolonialisten, sag ich mal, gestürzt wurde, in den Hafen geworfen wurde, ins Wasser geworfen wurde. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein gemischtes Gefühl, weil ich denke, wir sollten ja nicht bis 2020 warten, um diese Situation bzw. die Geschichte des Kolonialismus auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich eine Situation, die länger aufgearbeitet werden. Und als ich diese Bilder gesehen habe, das hat mich nicht überrascht. Also es war sowieso sicher, dass irgendwann werden wir zu diesem Punkt kommen. Das ist nicht nur dort in England, sondern das ist auch in vielen anderen Ländern. Also in Belgien ist auch die an ähnlichen Bildern auch zu sehen. Mit kolonialen Statuen und Gedenktafel und so weiter, die natürlich viele antikolonialen Bewegung nicht länger dulden wollen. Und da begrüße ich sehr.
Jetzt haben wir über Großbritannien geredet, Sie haben noch Belgien erwähnt. Wie sieht es denn in Deutschland aus, was so einen Trend angeht, was solche Bewegungen angeht? Braucht es sowas in Deutschland oder gibt es vielleicht diese Art von Bewegungen schon?
Wir brauchen dringend diese Bewegung in Deutschland. In Deutschland werde ich sagen, dass es schläft bis jetzt noch, obwohl wir die gleichen Situationen, die gleichen kolonialen Darstellungen durch Gedenktafel und Kolonialstraßennamen und so weiter in Deutschland, fast in jede große Stadt haben. Also wir haben aber schon längst als Menschen afrikanischen Herkunft in Deutschland angefangen, diese Problematik hinzuweisen. Wir haben viele Aktivitäten gehabt, aber es wird nicht wahrgenommen, was ich sehr, sehr bedauert. Ich bedauere sehr, dass wir in Deutschland noch nicht bereit die kolonialen Geschichte, die koloniale Vergangenheit und auch die, das ist eigentlich nicht nur Vergangenheit, weil die sind noch aktuell, weil diesen Gedenktafel und Kolonialstraßen stehen ja noch da. Also darüber können wir ja nicht nur über koloniale Vergangenheit reden, sondern das ist auch Gegenwart. Ja. Und dass die nicht bereit sind, das zu korrigieren, dieser Irrtum zu korrigieren, das kann ich nicht nachvollziehen.
Wenn Sie sagen, den Irrtum korrigieren, ist das jetzt ja erstmal bezogen auf, wie Sie schon gesagt haben, sowas wie Straßennamen, die auf die kolonialistische Vergangenheit hinweisen, Statuen oder sowas. Es gibt ja aber auch in lauter Museen noch zahlreiche Artefakte, die vermutlich oder bewiesenerweise von kolonialistischen Raubzügen in Afrika stammen. Was würden Sie sagen, was bedarf es da, um das zu korrigieren? Müsste man die zurückgeben oder worauf sich ja viele Museen berufen, ist, dass die das weiter behalten müssen aus Ausstellungszwecken, aus Aufklärungszwecken, aber Ihrer Meinung nach müssten die zurückgegeben werden?
Nee, die Kolonialgüter, die gestohlenen Güter, die müssen zurückgegeben werden. Die müssen zurückgegeben und wir fördern ja schon lange. Also was ich vorhin gemeint habe, ist nicht nur die Kolonialstraßen und Gedenktafel an Kolonialisten, die wir noch in Deutschland haben, sondern das ist genauso die Güter und wie nennt man das noch? Das sind nicht nur Güter, also das sind auch Schädel, das sind Überreste von Menschen aus Afrika, die damals ermordet wurden, die auf Grund von rassistischen Forschung nach Deutschland gebracht wurden. Alle, die in diesen liegen in den deutschen Museen und Berliner Charité und so weiter. Und das ist schon seit langem, dass wir die die Rückgabe fordern. Das ist auch ein paar Mal 20 Stück, 10 Stück zurückgegeben worden. Aber wir fragen uns, warum ist es schwer? Warum ist es schwer, sowas zurückzugeben? Ja? Also die Menschen in Afrika wollen es zurückhaben. Ja? Sie haben auch in Burkina Faso, wo ich gerade mich befinde, war ja der französische Präsident hier in Burkina Faso in Ouagadougou die Auseinandersetzung über die kolonial gestohlene Sachen waren laut. Und deswegen ist auch die Debatte öffentlich geworden. Ja. Das sind auch in vielen Ländern, das ist nicht nur in Burkina Faso, also in Kamerun, in Mali, im Niger. Wir sind als Panafrikanisten in Verbindung miteinander und wir hören wirklich an lautstarker Forderung nach dem Rückgabe dieser gestohlenen Kolonialgüter und Material.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass trotz eben dieser Forderung aus afrikanischen Ländern nach der Rückgabe sowas wie kolonialistische Straßennamen, Statuen etc. In Deutschland ziemlich verankert ist. Ist es in Ihren Augen was Strukturelles oder was Zufälliges, dass sich nach wie vor noch so viel heroisierende Kolonialgeschichte in unseren Kulturgütern befindet?
Nee, das kann Zufall sein. Das ist wir haben mit einem strukturelles Problem zu tun. Ja, also deswegen reden wir als Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, dass wir nicht nur mit dem Alltag Rassismus zu tun haben, sondern mit einem strukturellen Problem. Wir wissen, Rassismus ist ja eng mit Sklaverei und Kolonialismus verbunden. Und meiner Beobachtung nach ist das in Deutschland anstatt diese Vergangenheit irgendwie richtig aufzuarbeiten, hat man für eine koloniale Kontinuität entschieden. Ja, also das ist meiner Beobachtung nach. Ansonsten ist uns nicht zu verstehen, dass zum Beispiel in München Straßennamen, die von dem nationalsozialistischen Stadtrat damals sozusagen beschlossen wurde, von dem heutigen Stadtrat sozusagen noch tragbar ist. Ja, also das kann ich nicht verstehen.
Wenn wir jetzt schon Stichwort Aufarbeitung drüber gesprochen haben, es ist, finde ich, schon interessant zu sehen, dass gerade eben was die Verankerung in Straßennamen, Statuen etc. angeht, das, was die NS-Vergangenheit von Deutschland angeht, ja durchaus schon relativ viel Aufarbeitung stattgefunden hat. Was die Kolonialvergangenheit angeht, sieht man ja an den zahlreichen zum Beispiel Straßennamen, die noch bestehen, ist da auf jeden Fall noch Bedarf. Worin besteht denn in Ihren Augen der Unterschied zwischen der Aufarbeitung der deutschen NS-Vergangenheit und der deutschen Kolonialvergangenheit?
Den Unterschied zu, ich habe die Frage nicht so richtig verstanden.
Ich habe gefragt, was in Ihren Augen der Unterschied ist in Deutschland zwischen der Aufarbeitung von unserer nationalsozialistischen Vergangenheit und der unserer Kolonialvergangenheit, weil ja durchaus, was die NS-Vergangenheit angeht, schon immer viel aufgearbeitet wird, ja auch schon viel verändert wurde und gerade was die Kolonialvergangenheit angeht, ja noch einiges versäumt wurde, wie Sie ja auch schon gesagt haben.
Ja, der Unterschied ist groß. Unterschied ist groß. Zum Glück, es gibt auf jeden Fall die Aufarbeitung der deutschen Nazi-Vergangenheit. Das ist noch nicht genug. Die können noch besser es tun. Aber was um kolonialen Vergangenheit anbelangt, das ist null bis jetzt. Es ist null. Das kann man gar nichts vergleichen. Ein Beispiel davon, also wir reden ja über die Kolonialstraßen, die noch in vielen Städten, so wie in München, ein Problem da ist. Die Entnazifizierung der Straße hat schon stattgefunden. Ja, und da fragen wir uns, warum ist es nicht möglich, die Entkolonialisierung der Straßen? Ja, das sind Fragen, offene Fragen, die wir uns stellen. Das sind Fragen, die Nachfahren von den Opfern von Kolonialismus in vielen Ländern in Afrika sich stellen. Und bis heute können wir das nicht nachvollziehen, ja, warum diese Unterschiede da ist. Sie wissen auch, noch nicht lange hat die SPD-Fraktion im Stadtrat München einen Beschluss gefasst für die Prüfung der Straßennamen in München, aber nur was um Nazi-Zeit anbelangt. Ja. Das haben wir als Arbeitskreis Panafrikanismus München, also eine Organisation für die Belange Menschen afrikanischen Herkunft in München, wir haben dieser Versäumnis hingewiesen, indem wir diesen Antrag alle Seiten begrüßt, ja, weil es richtig ist, die Straßennamen zu prüfen nach Nazi-Vergangenheit. Aber wir kritisieren ganz stark, warum es nicht möglich ist, auch die Entkolonialisierung der Straße mit aufzunehmen. Warum ist es nicht möglich, einen Antrag, einen Beschluss zu fassen, dass die Straßen in München geprüft werden nach Nazi-Zeit, aber auch nach Kolonialverbrecher? Ja, also gerade sind sie auch dabei, die kritischen Straßennamen in München umzubenennen. Und das ist eine ganz starke Forderung von uns, dass es nicht nur Straßennamen mit Bezug auf Nationalsozialismus, sondern auf Straßennamen, die von kolonialen Verbrechern, die Völkermord in Namibia und in Tansania und vielen anderen Ländern begangen haben. Also das ist eine Forderung, die wir natürlich nicht locker lassen werden, bis die umgesetzt werden.
Wenn es der Politik und den Gemeinden so schwer fällt, zu entkolonialisieren, selbst wenn es nur Straßennamen sind, was denken Sie, warum fällt es denen denn so schwer?
Es ist sehr, sehr schwierig, diese Frage zu antworten, weil ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum es schwer ist, für die politischen Verantwortlichen der Kommunen und auch auf Bundes Ebene, ja, diesem kolonialen Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich kann es nachvollziehen, warum es schwierig ist, die Kolonialstraßen umzubenennen. Ich kann es nachvollziehen, warum es schwierig ist, die Gedenktafel an den Täter gedenken, noch hängen zu lassen, als diesen Gedenktafel umzubenennen oder einfach zu enden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und wenn Sie das festhalten, das bedeutet einfach, dass wir in einem festgehaltenen Kolonialismus oder sag es mal, kolonialen tiefen Denkmuster uns befinden. Ja, deswegen haben wir auch mit einem starken Rassismus in unserer Gesellschaft zu tun, weil wir nicht bereit sind, weil die politisch Verantwortlichen noch nicht bereit sind, diese Situation zu korrigieren. Deswegen ist auch in die Institution Rassismus ganz stark zu spüren. Darum ist auch noch so, dass wir mit der rassistischen Polizeikontrolle und so weiter zu tun. Ja, also da kann ich ja die Liste fortführen oder fortsetzen. Ja, ich kann nur sozusagen alles an kolonialen Kontinuität, die in dem Köpfen der Menschen als Ursache darstellen.
Was kann denn eine Person für sich, eine Einzelperson, gegen solche kolonialistische Denkstrukturen, wie Sie meinten, denn tun?
Ja, es ist die Verantwortung von jeder von uns als BürgerInnen dieses Landes und als BürgerInnen einer Kommune dafür zu sorgen, dass wir eine Rassismus- und diskriminierungsfreies Gesellschaft leben. Und natürlich diesem kolonialen Kontinuität hindert diesem positiven Veränderung. Und das ist die Aufgabe von jeder Einzelnen von uns, dafür zu sorgen, in seiner Möglichkeit dafür zu sorgen, dass eine Veränderung, eine strukturelle Veränderung zustande kommt. Es kann ja nicht auf einmal alle zusammenstehen und sagen, das wollen wir ändern. Das kann bei einer Person anfangen, das als Debatte in die Öffentlichkeit zu bringen, in seine Umgebung zu bringen, die weitergetragen werden kann. Also jeder hat die Möglichkeit, irgendwas positiv zu verändern.
Wie würde denn die positive Veränderung oder besser gesagt die Abschaffung von solchen kolonialistischen Wahrzeichen, wie würde das denn funktionieren?
Ja, das kann funktionieren, indem wir den Irrtum des Vergangenheit korrigieren und gemeinsam schauen, dass wir das in unserem kollektiven Gedächtnis dass es nicht verloren geht. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken kann. Ich weiß nicht, ob das so dort richtig gesagt wurde. Aber in unserem kollektiven Gedächtnis muss ja diesem Vergangenheit, also das Irrtum des Vergangenheit fest da sein. Ansonsten reproduzieren wir uns den gleichen Fehler, die in der Vergangenheit passiert ist. Wenn wir wissen, in der Vergangenheit ist das und das passiert, die unsere Gesellschaft nicht gut getan hat, die den Zusammenarbeit, den Zusammenleben schwer hat. Ja, und wir wollen eine Gesellschaft, die wir friedlich miteinander leben können. Ja. Wir leben ja in Städten, die sich als weltoffen und bunt und so weiter sich bezeichnen. Und wenn wir tatsächlich das haben wollen, dann muss ein kollektives Handeln sein. Es ist nicht der richtige Weg. Wir wissen ganz genau, dass das ist Hochheerung, überhaupt was an Stadt vergeben kann. Also wir können ja diese was im Vergangenheit geschehen ist, was in der Kolonialzeit geschehen ist, was zum Beispiel in Namibia mit diesem Völkermord geschehen ist. Wir müssen das in unser Bildungssystem anbringen, damit das nun lernen kann, wissen kann, was ist damals passiert. Und wie können wir gemeinsam schauen, dass sowas nie wieder vorkommt. Ja, aber ja, wir bleiben immer noch, sage ich mal, auf einer kolonialen Kontinuität, lieber im Bildungssystem die Darstellung der anderen negativ haben und eine positive Darstellung von sich selbst darstellen. Also das ist das eurozentristische Bildungssystem, das ich beobachte. Und dadurch kann natürlich kein Kind damit aufwachen und mit einer Augenhöhe mit einer Person, die auf einer anderen Kultur haben. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall die Korrektur vom kleinen, sage ich mal, vom Bildung hier ganz stark verändern.
Jetzt nochmal einen Sprung in die Gegenwart, ins in die derzeitigen Geschehnisse auf der Welt. Es finden ja viele Black Lives Matter-Proteste statt. Und da wollten wir wissen, inwieweit ist denn die Kolonialzeit mit diesen Protesten verbunden, beziehungsweise was steckt denn dahinter?
Ja, also Sie wissen ja, es gab, das Black Lives Matter hat nicht heute angefangen, ja, hat nicht nach dem neuen Geschehen von also in den USA ja angefangen. Diese Bewegung gab es schon länger. Wir hatten auch vor Black Lives Matter anderen Bewegung, sowie den Panafrikanismusbewegung, die in den Diaspora, der Panafrikanismusbewegung hat nicht in Afrika stattgefunden. Das hat in den europäischen Ländern, in den USA und die karibischen Länder zustande gekommen. Also das ist eigentlich eine Kontinuität, eine Bewegung schon von damals gegen die Sklaverei, dann gegen den Kolonialismus, für die Unabhängigkeitsbewegung in den Ländern in Afrika und heute als Bewegung gegen Rassismus und menschenverachtenden Ansichten. Also es ist die Bewegung, was wir gerade jetzt sehen und verfolgen und selber aktiv dabei sind, sind für mich eine Kontinuität. Eine Kontinuität, weil die Situation von schwarzen Menschen hat schon seit Hunderten von Jahren nicht wirklich sehr, sehr viel verändert. Ja, also natürlich Sklaverei hat ist nicht mehr heute da. Trotzdem erleben wir noch in bestimmten Ländern, sogar wenn ich in Afrika als Beispiel in Mauritanien, ist auch Sklaverei als noch als Thema heute. Also das Leiden, die Unterdrückung, die wir als schwarze Menschen weltweit erleben, ist einfach ja von so vielen Hunderten von Jahren. Und deswegen ist auch diese Bewegung eine Kontinuität, weil ja, wir können natürlich diesen Unrecht nicht annehmen und werden auch nicht annehmen. Wir werden auf jeden Fall noch stärker werden für unsere Rechte. Wir haben nicht nur Pflichten in dieser Welt als schwarze Menschen, sondern wir haben auch Rechte.
Hamadou Dipama war das aus Burkina Faso. Vielen Dank für das Interview.